Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, der 1. Juli 2024. Wir haben hier heute Feiertag. Es ist nämlich Kanada-Tag, Canada Day, und deswegen rechtzeitig wieder zurückgeeilt. Andreas Popp, good morning.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr darüber, dass ich wieder da bin. Ja, heute ist Canada Day. Das ist ein Tag, der in Deutschland undenkbar wäre. Man feiert sich selbst überall ein Meer von kanadischen Fahnen. Die Menschen tragen T-Shirts und Hemden, wo überall Kanada draufsteht und dieser Maple Leaf als Symbol des Wappens zu sehen ist. Und man malt sich auch die Farben der Wappen quasi auf das Gesicht, auf die Wangen drauf. Also es ist ein ganz großes Fest, was sie machen. Freunde von uns sind gerade in Halifax und haben sich gestern ein brillantes Konzert angehört, wo die kanadischen Dudelsackpfeifer und so weiter und so fort, also mit großen Militärparaden, also eine völlig undenkbare Geschichte. Es hat was mit Patriotismus zu tun und manche Leute, die haben dann Tränen in den Augen, einfach weil sie so stolz darauf sind, in diesem Land zu sein. Und ich erinnere mich daran, als wir unsere Staatsbürgerschaft in Kanada bekommen haben, dann war es so, dass die Richterin, die Oberste, die dann die Ansprache hielt und sagte so, und wir heißen Sie jetzt herzlich willkommen und wir singen jetzt alle gemeinsam die Nationalhymne. Und, das hat sie hinzugefügt, wir pflegen es, sie laut und stolz zu singen. Ein völlig undenkbarer Satz, wenn man in Deutschland ist.
Also Andreas, vor lauter Begeisterung, was Kanada angeht, hast du völlig vergessen, uns den so wichtigen Wetterbericht zu liefern und auch einen Ausblick auf den Silbersee. Und ich möchte das ganz kurz noch komplettieren, was du sagst. Das fühlt sich in fast allen Ländern ähnlich an wie in Kanada, mit Ausnahme eben von Deutschland. Da ist das auch historisch bedingt, da ist man nicht mehr stolz.
Ja, da muss man letztendlich auch, wenn man seine Fahne raushängt, dann muss man sogar mit Strafzahlen rechnen. Das ist eine unfassbare Situation. Aber okay, kommen wir zum Wetter. Der See changiert tatsächlich seinem Namen entsprechend sowas von Silber, dass es gar nicht silberner sein kann. Im Vorfeld die Bäume und die großen Blätterwerke, die wir haben. Interessant, seit ich wieder da bin, dieses helle Grün, was noch da war, ein bisschen vom Frühling ist komplett gewichen und ein tiefes, sattes, dunkles Grün in den schweren Wäldern, wo man hineinguckt. Ich kann noch gar nicht richtig sprechen, bin noch ein bisschen im Jetlag. Ich bitte um Verzeihung. Ja, wir haben heute ein bewölktes Wetter. Die nächsten Tage soll es aber wieder sonnig werden. Das geht schon morgen los. Und das ist jetzt ein kleines Intermezzo. Und das ist auch gut so.
Schön, hast du das alles jetzt eingeleitet. Dann sind wir nämlich auch gleich bei den ersten Themen. Und Andreas, wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir gesehen haben, dass das Wall Street Journal einen bemerkenswerten Artikel veröffentlicht hat. Vielleicht mal ganz kurz zum Wall Street Journal. Das ist eine amerikanische, aber auch internationale Tageszeitung. Die wird herausgegeben in New York City vom Verlag Dow Jones & Company. Der Eigentümer heißt Rupert Murdoch. Und dieses Online-Portal alleine, des Wall Street Journal, erreicht weit über 40 Millionen Leser und hat 169 Millionen Seitenaufrufe, jedenfalls behauptet das Wikipedia. Und diese Zeitung ist politisch konservativ ausgerichtet. Und wie es auch bei Wikipedia, ist ja dein Lieblingsportal für die Recherche, ne? Wikipedia.
Ja, genau, nur weil die so seriös sind.
Und aber trotzdem, das ist allgemein auch bekannt. Wir geben das hier nur noch mal wieder für diejenigen, die sich mit dem Wall Street Journal noch nicht beschäftigt haben. Also die sind auch den Republikanern, sprich der Partei Donald Trumps, zugeneigt und sie gelten als einflussreiches Forum für die organisierte Klimawandelleugnerbewegung, wo eben häufig Personen zu Worte kommen, die den sogenannten menschengemachten Klimawandel abstreiten. Und dieses Wall Street Journal hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, mit dem sie deinen Lieblings-WEF-Gründer Klaus Schwab durch die Hecke ziehen, schwerste Vorwürfe, sexuelle Belästigung, Rassismus, fehlende Geschlechtergerechtigkeit. Andreas, wie würdest du das einordnen?
Also ich kann es überhaupt noch nicht einordnen, denn ich ging ja davon aus, dass der gute Klaus natürlich dann erstmal rausgestiegen ist aus dem WEF, um in der Politik jetzt große Karriere zu machen. Es hat mich allerdings gewundert, dass man überhaupt nichts mehr davon hörte, von dem, was er da machte. Und insofern können wir das Ganze eigentlich nur noch beobachten. Aber wir merken, dass das System mehr als kippt und wackelt. Wir dürfen das nicht unterschätzen, was hier letztendlich an Gegenkräfte aufsteigt. Und wir dürfen diese Macht auch nicht überschätzen. Man hat sehr oft bei fatalen Journalisten so das Gefühl, auch in der alternativen Szene, dass der Drops gelutscht ist und sie haben alles im Griff, sind mit allem im Prinzip Wassern gewaschen und können jederzeit neu reorganisieren. Ich glaube, mittlerweile kippen in den eigenen Reihen mehr Leute um, als wir alle glauben. Also das ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall, wenn wir sehen, dass im WEF solche Dinge eben in der Diskussion stehen.
Ja, vor allem in der öffentlichen jetzt. Denn ich gehe da gleich noch mal inhaltlich kurz drauf ein, was man Klaus Schwab alles zu Lasten legt. Auf jeden Fall ist, als das Wall Street Journal an diesem Artikel recherchiert hat, wo sie unter anderem über 80 derzeitige und ehemalige Mitarbeiter befragt haben, deren Dienstzeit von den 80er Jahren bis in die Gegenwart hier jetzt hineinreicht. Und nachdem die befragt wurden, hat man sich auch an Klaus Schwab gewandt. Das WEF hat abgelehnt, dass er ein Interview dazu gibt. Aber kurze Zeit später, also der Forumssprecher, der Sprecher des WEF, Jan Zopf heißt der, sagte in einer Erklärung, dass dieser Artikel wörtlich unsere Organisation, Kultur und Kollegen einschließlich unseres Gründers falsch darstellen würde. Und spannend ist, dass wohl genau in dem Zeitraum, als recherchiert wurde von Seiten des Wall Street Journal, dass da Klaus Schwab in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, das war am 21. Mai, angekündigt hatte, dass er als geschäftsführender Vorsitzender zurücktritt, was er als Teil eines seit langem geplanten Übergangs bezeichnete. Und er unterstrich, dass er weiterhin als nicht-exekutiver Vorsitzender des Kuratoriums tätig sein werde. Wir hatten ja darüber schon mal gesprochen, Andreas, dass er mehr oder weniger in die Schweizer Politik einsteigen wollte, aber wir haben da nichts mehr gehört davon.
Naja, das war vor allem unsere Interpretation, dass er dort einsteigen wollte. Er hat sich zurückgezogen und wollte da so ein bisschen nebenbei mitwirken, aber man konnte dann in bestimmten fachlichen, journalistischen Darstellungen rauslesen, dass er dabei war, sich noch das Go von der Regierung aus der Schweiz zu holen, um das dann überhaupt machen zu dürfen. Man hat nichts mehr darüber gehört. Also das ist schon eigentlich sehr komisch, dass er jetzt sagt, auch bei diesem Rücktritt aus dem WEF, denn man darf nicht vergessen, dass solche Menschen natürlich auch dann geneigt sind, da kann man Herrn Hans-Joachim Marz immer mal zu Rate ziehen, wie man auch Psychosen aufbauen kann, wenn man in zu hohen Positionen ist und dann auch irgendwann einen gewissen Realitätsverlust erleidet und das auch in seinem hohen Alter eher vermutlich sich, wir kennen das ja von Joe Biden, durchaus in der Lage sieht, das Ganze noch ein paar Mal weiter durchzuführen. Und dieses abrupte Zurücktreten, ohne einen gleichzeitigen, über Jahre vorbereiteten Nachfolger zu präsentieren, der das dann übernimmt. Man weiß ja, wenn Klaus Schwab weg ist, überhaupt nicht, wer ist denn jetzt überhaupt an der Macht? Das heißt, hier ist offenbar keine richtige Vorbereitung, die man hier stattfindet, selbst wenn da eine Figur steht, die man kennt. Aber man hätte sie auch schon ein bisschen bekannter gemacht im Vorfeld.
Doch, doch, er hatte ja einen Nachfolger ins Spiel gebracht. Ich gucke gleich mal nach, wer das war. Das hatten wir auch hier besprochen. Und vielleicht noch mal zu den auch Inhalten des oder Vorwürfen des Wall Street Journal, die von diesen 80 befragten ehemaligen oder auch noch aktuellen Angestellten des WEF geäußert wurden. Also sexuelle Belästigung, die Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds. Mehrere weibliche Angestellten des WEF haben Klaus Schwab eben ganz explizit der sexuellen Belästigung beschuldigt. Das wird dann in den einzelnen Fällen in diesem Artikel lang und breit dargestellt. Das, glaube ich, können wir uns alles ersparen. Ein weiteres Vergehen von Schwab soll darin bestehen, dass er gezielt Mitarbeiter über 50 entlässt. Nämlich um das Durchschnittsalter der Belegschaft zu senken. Ich meine, bei seinem hohen Alter kein Wunder.
Naja, aber er sieht sich da quasi außen vor. Mich erinnert das immer so ein bisschen an einen James-Bond-Film, wo irgendeiner so die ganz große Macht wie ein Kraken zieht, über allen thronend und dann auch mit den Menschen spielt. Aber ich habe so auch das Gefühl, dass wir erstmal abwarten müssen, ob sich das Ganze wiederum als ein Ablenkungsmanöver von etwas anderem entwickeln sollte. Aber auf jeden Fall ist es so, dass der WEF damit natürlich sehr stark angeschlagen wird. Das habe ich zumindest so im Gefühl, genau wie die WHO, genauso wie die UN in Genf. Das heißt, in der Schweiz rumort es offenbar. Es gibt viele, die wollen die Schweizer Freiheitsbestrebungen, die sie haben, wieder zurückbekommen. Und ich kann ihnen nur wünschen von Herzen, dass es klappt, weil die Schweiz ist für mich einer der gegeißeltsten Länder, die wir haben. Und das ist tragisch.
Ja, also Klaus Schwab steht jetzt unter Feuer. Wie gesagt, es scheint wohl so zu sein, dass er seinen Rücktritt genau im Zuge und in der Zeit dieser Recherchen angekündigt hatte. Das scheint ihm nicht zu gefallen. Und es heißt, die Arbeitsplatzkultur des WEF sei für viele Mitarbeiter besonders beunruhigend, da sich die Organisation zum Beispiel ja auch öffentlich für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt. Ich glaube, da ist seine Tochter eingespannt, die ist ja auch fürs WEF zuständig und arbeitet dort, genauso wie der Sohn von Klaus Schwab. Und hier wird zum Beispiel von Seiten der Tochter jährlich ein Global Gender Gap Report veröffentlicht, in dem die Fortschritte verschiedener Länder auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter aufgeführt sind. Nur im eigenen Haus scheint man das vergessen zu haben, was man nach außen propagiert oder womit man eigentlich die ganze Welt verändern will. Weil es ist ja der Club der Milliardäre, der Philanthropen, die sich da alle einfinden mit ihren Jets. Und naja, eigentlich ist es nur folgerichtig, Andreas. Denen ist es ja auch wurscht, wenn sie mit ihren Jets da angeflogen kommen, was CO2 und den Klimakipppunkt angeht. Warum soll man dann innerhalb des WEF all das umsetzen, was man nach außen hin propagiert?
Naja, es geht ja auch dabei um einen Zersetzungsprozess der Menschen, weil sie mit irrsinnigen Dingen konfrontiert werden. Gender ist ja in dieser Form, wie es gerade dargestellt wird, richtiger Unsinn. Alleine die Tatsache, dass man sagt, es gibt mehr als 2 biologische Geschlechter oder 80 oder 90 verschiedene Geschlechter und manche halten sich auch noch für eine Katze oder für eine Schlange. Also da weiß man ja schon irgendwo, dass es dieser Zersetzung, der geistigen Zersetzung natürlich Vorschub geben soll. Und dass gerade die Führer, die das proklamieren, selber in den ganz alten konservativen Strukturen sind und die linke Szene sich ja wie ein gigantischer Ochse mit einem Ring durch die Nase durch die Arena ziehen lassen. Das ist ja das Interessante. Sehen wir uns alleine diese aristokratischen Strukturen an in der Wahl der amerikanischen Präsidenten. Ich meine, es gibt 350 Millionen Amerikaner und irgendwie gibt es nur 2 Familien, die sich ablösen und mal stellt der irgendwie den Präsidenten und dann mal wieder ein anderer. Das zeigt ja schon, dass das die alten Strukturen sind. Sehen wir uns George Soros an, dessen Sohn jetzt im Prinzip die Geschäfte übernimmt. Das sind eben nicht diese demokratischen Strukturen und schon gar keine Gender-Strukturen, sondern genau das Gegenteil. Wir dürfen nicht vergessen, das sind ja die alten Hardcore-Neokons gewissermaßen, die da noch hinterstehen, die den Leuten dann etwas anderes erzählen. Natürlich leben sie es nicht wirklich.
Andreas, es sind ja eigentlich ganz alte, traditionsreiche Strukturen, ja, dass man innerhalb der Familie mehr Vertrauen entwickeln kann und Verlässlichkeit und gebotene Verantwortung als vielleicht mit fremden Leuten. Da gibt es ja immer gewisse Risiken und das machen die natürlich auch, während sie auf der anderen Seite allerdings die Familie als wichtigste Zelle der Gesellschaft, als kleinste wichtigste Zelle zerstören durch diese politischen, familienpolitischen Maßnahmen.
Natürlich, aber nur bei den Untertanen, bei sich selbst nicht. Sie sind eigentlich aus meiner Sicht exakt das, was sie anderen vorwerfen, die auch die Familie, die Sippe, das Dorf nach vorne halten wollen, die man dann immer mit dieser Nazikeule erschlägt. Und sie, die das Ganze steuern, genau zu dieser Gruppe gehören. Das ist ja das Deutliche, was man erkennt. Und die haben intakte natürlich Familienstrukturen und die achten auch darauf, dass die alle stabil im Leben stehen und dass Mutter und Vater dann auch aufpassen, dass das auch ja alles ordentlich läuft. Nur der Pöbel, nur die Untertanen sollen eben halt möglichst entwurzeln, durchs Leben geißeln und dann auch ohnmächtig sein. Und deshalb kann man sie auch besser steuern so.
Also auf jeden Fall heißt es, ich komme nochmal zu dem Artikel zurück, der ist sehr lang und da gibt es ganz viele Beispiele. Wir fassen zusammen, unter der jahrzehntelangen Aufsicht von Schwab und auch von seinen Kindern, seine Frau Hilde arbeitet da ja auch in diesem Verein, habe das Forum eine frauen- und schwarzfeindliche Atmosphäre am eigenen Arbeitsplatz zugelassen. Das geht eben aus internen Beschwerden, E-Mail-Verkehr und Interviews mit Dutzenden von derzeitigen und ehemaligen Forumsmitarbeitern hervor. Und also das WEF, das es natürlich abgelehnt hat, Herrn Schwab dann für ein Interview zur Verfügung zu stellen, die kämpfen jetzt um ihren guten Ruf. Aber der ist ja schon lange nicht mehr gut, Andreas, wenn wir uns erinnern, dass im letzten Jahr muss es gewesen sein, als das große Treffen dort stattgefunden hatte, das Jahrestreffen, dass Herr Schwab sich beschwert hatte darüber, dass er von vielen Menschen inzwischen angegriffen wird, niedergeredet wird, sogar Morddrohungen bekommen habe gegen sich und seine Familie. Also es hat sich natürlich durch die Berichterstattung auch freier Medien, die da schon denen mal auf den Zahn fühlen und Licht ins Dunkel bringen, hat sich ja schon einiges gewendet. Das WEF konnte ja bis vor 2-3 Jahren hochherrschaftlich auftreten und alle sind in die Knie gegangen.
Naja, das Interessante ist ja jetzt, dass diese Gegenströmung von innen heraus aus dem WEF kommt, zumindest offiziell. Und das ist schon interessant. Und was wir hier aus meiner Sicht sehr gut ablesen können, ist die Wechselwirkung, die wir aus den Gesetzen der Natur kennen. Wenn einer zu einer Gruppierung gehört, ich möchte mal sagen, zu einem dunklen Netzwerk, die nicht das Gute für die Menschen, sondern vor allem das Gute für ihre Clique im Ziel haben, im Fokus haben und dann dafür sich entsprechend eine Gruppierung von anderen Untertanen einkaufen, die das Ganze dann umzusetzen haben, dann muss er damit rechnen, dass dort die Gegenströmung herkommt und die Wechselwirkung aus den eigenen Reihen. Und das kann man hier, glaube ich, gut erkennen.
Ich will noch ein Wort sagen zu dem Kuratorium. Das besteht aus etwa 30 Mitgliedern aus verschiedenen Bereichen des Lebens, darunter der Cellist Yo-Yo Ma, die jordanische Königin Rania al-Abdullah und die Leiter der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds und natürlich viele mehr. Das heißt, die großen Machtstrukturen dieser Welt sind hier durchaus vertreten.
Ja, das ist ganz klar. Das sind die NGOs. Wir sehen immer wieder diesen Schulterschluss, zumindest offiziell innerhalb Welthandelsorganisation, Weltgesundheitsorganisation, WEF, EU, IWF, Weltbank und so weiter und so fort. Das sind eben halt diese eigentlichen Machtstrukturen weit oberhalb jeder Regierung und jedes Präsidenten, der in irgendeiner Form hier meinte, er würde da mit seinem Zepter sitzen und Entscheidungskompetenzen haben. Und dieses Ding fliegt immer mehr auf. Sehr interessant.
Ja, das war in diesem Jahr im Mai am 21.05., als Herr Schwab seinen Rücktritt angekündigt hat. Ich habe mal hier gerade vom SRF in der Schweiz, also im Öffentlich-Rechtlichen, eine Meldung dazu aufgerufen. Genau über den hatten wir auch gesprochen. Als aussichtsreicher Kandidat gilt die Nummer 2 hinter Klaus Schwab. Das ist der Präsident des WEF, Borge Brende. Der ist ehemaliger norwegischer Außenminister und er ist seit 2017 WEF-Präsident. Und ich habe aber bis jetzt noch nicht gehört, ob er das denn auch wirklich schon geworden ist. Zuvor, von 2008 bis 2009, Und von 2011 bis 2013 war er schon in diesem Amt. Und wer auch als WEF-Präsident schon gearbeitet hat, war unter anderem der ehemalige britische Premier Tony Blair oder auch Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank. Die könnten jetzt auch als Nachfolger gehandelt werden.
Ich glaube kaum, dass eine Frau Lagarde das Zeug dazu hätte oder ein Tony Blair. Eins darf man ja nicht vergessen, Herr Schwab ist schon eine Größe, die über viele Jahrzehnte sehr strukturiert etwas aufgebaut hat. Und in diese großen Fußstapfen, da fasst eine Frau Lagarde, die als mittelmäßige Juristin offenbar dann auch noch irgendwann bei der EZB ihr Unwesen getrieben hat und eigentlich überall, wo sie gewesen ist, eine Brandspur hinterlassen hat der Zerstörung, dass sie im Prinzip dann offen beim WEF auftauchen könnte. Das glaube ich einfach nicht. Ich bin deshalb auch so unsicher, dass dieser Abgang, den er jetzt macht oder gemacht hatte, dass der so lang geplant war, weil er hätte aus meiner Sicht längst diese Dinge vorbereiten müssen. Das ist das, was ich meinte. Und man hätte schon über Jahre wissen müssen, wer an seiner Seite steht als gewissermaßen rechte Hand, um dann den Übergang so locker wie möglich zu machen. Ist irgendwie komisch.
Ja, es hat ja auch er geäußert, beziehungsweise das WEF, dass das lange vorbereitet wurde. Und in Wahrheit könnte es ja tatsächlich so sein, dass die einen solchen Schreck bekommen haben, dass das Wall Street Journal mit diesem Artikel rausgekommen ist jetzt. Und sie wussten es ja vorher, weil ja recherchiert wurde und sie das mitbekommen, beziehungsweise sogar angefragt wurden und sie einfach in diesem Zuge das dann eher Hals über Kopf entschieden haben.
Ja, so scheint es mir auch, ja.
Ja. Wir bleiben bei den guten Nachrichten. Es gibt, und das hat gemeldet der Münchner Merkur, ein Asylskandal im Bundesaußenministerium und es wurden Ermittlungen eingeleitet gegen mehrere Mitarbeiter von Annalena Baerbock. Und zwar sind das die Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus, die gegen einige Grüne ermitteln. Und das hat der Fokus, glaube ich, als erstes berichtet. Hintergrund seien tausende Personen, die in den letzten 5 Jahren mit minderwertigen Papieren nach Deutschland eingereist sein sollen, um in der Bundesrepublik Asyl zu beantragen. Und die betroffenen Mitarbeiter sollen im Verdacht stehen, Mitarbeiter in deutschen Botschaften und Konsulaten dienstlich angewiesen zu haben, Antragstellern mit unvollständigen oder offensichtlich gefälschten Papieren die Einreise nach Deutschland zu genehmigen.
Also spätestens an der Stelle würde jemand, der halbwegs seriös das politische Geschäft betreibt, auf der Stelle zurücktreten, wie es früher der Fall war. Wenn solche chaotischen Missstände schwerster krimineller Verwerfungen im eigenen Haus eines Ministers oder einer Ministerin stattfinden, hat sie dafür die Konsequenzen zu tragen. Man kann nicht sagen nach dem Motto, ja, sie hat es nicht gewusst. Es ist in ihrem Haus, das hat auch die symbolische Wirkung. Denn in dem Moment, wenn sie rausfliegen würde, dann wäre das auch ein Zeichen für alle anderen Minister zu sagen, ich muss ganz genau aufpassen, was auch in meinem Haus passiert, Innenministerium oder Wirtschaftsministerium oder sonst was. Wenn dann aber der eigentliche Minister einfach im Sattel bleibt, weiter seine großen Tantiemen und seine Gelder einzieht, die er auch noch als Diäten bezeichnet, also spätestens dann ist das eine Art Freifahrtschein für jeden Minister, wild drauf weiterzumachen nach dem Motto, ich habe nichts gewusst, dann kann mir nichts passieren. Irre.
Und dann habe ich noch ein Zitat, das war mir letzte Woche aufgefallen, das habe ich mal kopiert. Der Thomas Röper vom Antispiegel hatte das unter anderem auch veröffentlicht. Bundeskanzler Scholz, der sich ja mehrfach zu dem Wahlergebnis zum Europäischen Parlament geäußert hatte, wo ja die rechten Parteien sehr stark hervorgegangen waren, der hat auch dieses Wahlergebnis als Wendepunkt bezeichnet. Also er ist derjenige, die Hühner hören überhaupt nicht mehr auf da draußen.
Nein, die feiern wieder ein Ei. Also das haben wir gerade schon festgestellt. Wenn die Hühner ein Ei legen, dann ist die gesamte Bande völlig aus dem Häuschen. Dann fangen sie alle an zu johlen und zu krakeelen und feiern. Guck mal, da ist schon wieder ein Ei.
Nur falls ihr das im Hintergrund hört, wir haben nämlich die Fenster geöffnet. Ja. Und ich glaube, man hört das wahrscheinlich. Nichts Egal. Schlimmes. Also nichts Schlimmes, sondern die machen Party, weil ein Ei gekommen ist. Aber jetzt komme ich noch mal zu Scholz zurück. Er hat ja sich ein Wording angewöhnt, also die Zeitenwende, das ist ja ein Begriff, der auch in den ausländischen Medien inzwischen so benutzt wird, ne? Die Zeitenwende. Denn das scheint ja offenbar bei ihm angekommen zu sein, dass sich die Zeiten ändern. Und jetzt hat er eben dieses Wahlergebnis auch als einen Wendepunkt bezeichnet bei einer Rede im Bundestag. Es sei das Ergebnis des Vertrauens- und Sicherheitsverlustes der Bürger angesichts zahlreicher Krisen und Konflikte. Und dann hat er gesagt, es wird keine Rückkehr zu den guten alten Zeiten geben, die größtenteils nie so gut waren, sondern wir brauchen eine politische Perspektive, in der in unsicheren Zeiten eine gute Zukunft erreicht werden kann.
Ja, es ist wirklich zynisch, was er hier macht, aus meiner Sicht, weil Herr Scholz nun, wenn man ihn ein bisschen zurückverfolgt, ob er nun damals Hamburger Oberbürgermeister war und seinerzeit unglaubliche Steuergelder verbraten hat für ganze neue Stadtteile in Hamburg-Jenfeld zum Beispiel und hat dort Einfamilienhäuser gebaut oder Reihenhäuser gebaut, das, was sich die meisten Deutschen gar nicht leisten konnte, um damit Neueinreisende letztendlich dort eine Unterkunft zu bieten mit allem Pipapo. Und das ist natürlich eine Sache, die auch jetzt zurückschlägt. Und er war auch als Finanzminister unter Frau Merkel immer mit dabei und hat die Öffnung der Grenzen und die Zerstörung, also die Krisen, von denen er spricht, das ist nämlich die Krise. Wären wir beispielsweise nicht so, dass wir alle aufnehmen würden, es geht nicht um Asylanten, Asylanten dürfen aufgenommen werden, aber es sind einfach nur Einreisende, die mit sogar Geld gelockt werden und mit solchen Bildern wie tolle Häuser in Hamburg, da wird natürlich ein Sog noch ausgelöst. Das heißt, hier handelt es sich aus meiner Sicht um eine agendamäßige Kriegsführung nochmal gegen Deutschland. Und da ist Herr Scholz einer der verantwortlichen Mitspieler dabei und spricht jetzt von einer Krise und sagt, die guten Zeiten werden nicht zurückkommen. Ja, das war das Ziel. Und so dumm ist Herr Scholz nicht, als dass er das nicht wusste.
Herr Scholz ist mit dabei gewesen, als die grüne Klimaagenda beschlossen wurde mit seinem Superminister Habeck, der ja auch sein Vizekanzler ist. Und ich denke auch an die Mikrobenkrise, Andreas. Es war auch Herr Scholz, der eine Impfpflicht haben wollte. Bedeutet, die Menschen wurden ganz vorsätzlich in diese neue Zeitqualität von Angst und Schrecken hineingeführt und da hat er da ganz vorne mitgearbeitet.
Ja, also ich glaube, keiner, der die Gesetze der Natur versteht, möchte ansatzweise in seiner Haut stecken. Aber das muss er selber irgendwann ertragen, was da noch auf ihn zukommt. Und das ist für mich das eigentlich Irrsinnige, dass da auch so wenig Verstand da ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein Dauervorgang gewesen, dass er alleine schon durch die Cum-Ex-Affäre eine wichtige Rolle spielte, bekannt dafür war, dass mit sportlichen Hin- und Her-Überweisungen, die nicht nachvollziehbar wurden, Parteispenden in Hamburg rauf und runter gingen mit Warburg und so weiter. Das ist ja eine ganze Karriere von Verwerfungen und genau so eine Figur wird dann Bundeskanzler und stellt sich hin und sagt, ach übrigens, die guten Zeiten sind jetzt vorbei.
Ja, ich denke mal an die Sprengung von Nord Stream 2, über die er offenbar auch informiert gewesen und das Ganze abgesegnet haben könnte. Ich bleibe mal ganz vorsichtig, aber das sind die Vorwürfe, die im Raum stehen. Das heißt auch, was die Energiewende angeht in Deutschland, die Energiearmut und die Verteuerung bzw. Kostenexplosionen zusammenhängen damit die Deindustrialisierung Deutschlands, weil die Unternehmen einfach alle abhauen, viel zu teuer, viel zu kompliziert. Das heißt, er hat nicht nur ganz vorne mitgearbeitet, er ist die Spitze der Zeitenwende.
Definitiv ist das so. Und wir sehen ja auch, dass er eigentlich gewusst hat mit dieser Energiewende, was da diskutiert wird, dass das auch nicht funktionieren kann. Ich denke an die damaligen Energiesparlampen, über die keiner mehr redet, die eigentlich nur die Umwelt verschmutzt haben. Ich rede immer darüber, ja, weil ich will das eben halt immer wieder halten. Und genauso werden die Windkraftanlagen bald der Vergangenheit angehören, einfach weil sie im Verhältnis Verhältnis nicht funktionieren und keine regenerative Energie sind, sondern eine Sondermüllenergie darstellt, die mehr Energie verbraucht, als sie selber liefern kann. Und das ist auch nicht neu. Das könnte auch der Grund sein, warum keine neuen in dieser Form gebaut werden, in der Größenordnung, wie man eigentlich gesagt hatte, und so viele Windkrafthersteller jetzt auch Probleme bekommen. Und ich habe das ja nun auch in den letzten 2 Wochen erlebt in einigen internen Gesprächen, die auf militärischer Ebene gewesen sind, dass man auch gesagt hat, wir müssen die Windkraftanlagen reduzieren, alleine weil wir die bundesdeutschen Autobahnen natürlich auch für bestimmte Bereiche herrichten müssen, damit militärisches Gerät dort landen kann. Das läuft ja auch auf hohen Touren.
Ja, danke für diese Einschätzung. Und weil du es gerade gesagt hast, wir haben ja auch vorher gesprochen, bevor die Sendung losging, Andreas, über die Veränderungen bei der Bundeswehr. Du hast ja auch Informationen bekommen, die mehr als brisant sind. Du hattest ja auch angekündigt aus dem Ausland noch, dass du darüber sprechen wirst. Das werden wir tun, aber nicht heute, sondern in einem der nächsten Podcasts.
Ja, ich muss das auswerten. Ich habe eine Menge Material dabei, muss da sehr genau, weil das sind eben halt auch geheime Materialien, die muss ich wirklich sehr genau sichten und dann auch überlegen, wie man da möglichst vereinfacht ein Bild dann darstellen kann. Aber wir werden das machen und ich kann mir vorstellen, Mittwoch oder Freitag, dass wir dann schon anfangen werden, diese Themen zu diskutieren. Also keine Untergangsstimmung, auch das möchte ich ganz klar sagen. Nicht der große Weltkrieg droht. Es geht jetzt einfach darum, zu erkennen, wo exakt steht man, wie bereitet man sich vor, dass man nicht überrascht wird.
Und während ja Herr Pistorius immer wieder nicht müde wird zu betonen, dass Deutschland bis 2029 kriegsbereit, kriegstüchtig sein muss, was immer das bedeutet, könnte der Krieg in der Ukraine doch bald beendet werden, Punkt, Fragezeichen, meldet die Berliner Zeitung. Und warum schreiben sie das? Weil der ukrainische Präsident Zelensky jedenfalls sich in diese Richtung geäußert haben soll. Er wolle in naher Zukunft Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufnehmen. Das hat er am Rande seines Brüsselbesuchs gesagt, bei dem er ja auch mehrere EU- und Staats- und Regierungschefs getroffen hat. Und wörtlich wird er zitiert mit den Worten, die Ukraine will den Krieg nicht verlängern. Wir wollen nicht, dass er jahrelang dauert. Und er möchte oder spricht von einem Lösungsplan zur Beendigung des Krieges, der schon in wenigen Monaten auf dem Tisch liegen soll. Das ist ja ein ziemlicher Sinneswandel.
Naja, er ist schlichtweg fertig, ganz einfach. Und das kann ich schon insofern sagen, dass ich mir bei diesen Unterlagen mit der Bundeswehr und die geheimstrategischen Sitzungen und Planungen und so weiter ganz klar ein Bild machen konnte, dass man sehr wohl weiß, auch in der Armee, auch in der NATO, dass Ukraine mit durch ist. Alleine im Bereich der Drohnen, da sind sie mit einer Unterlegenheit von 1:6, das hatte ich gerade gelesen, präsent. Und sie haben auch keine Nachschubleute mehr, die sie nachschieben. Die werden ja vorne permanent erschossen, diese jungen Menschen. Das ist eine unfassbare Tragödie. Und das hätte ja alles schon im März 2022 zu Ende sein können, als bereits ein solches Gespräch gelaufen ist und die Ukraine noch weitaus bessere Verhandlungspositionen hatten. Das war ja gerade mal ein Monat, nachdem dieser angebliche Kriegsbeginn, der ist ja schon viel länger, aber 22 ist er in die neue Phase gegangen und dann war das schon wieder, hätte es vorbei sein können. Und dann ist ja Boris Johnson reingeflogen und hat diesen Friedensplan verhindert. Zelensky hat genickt und hat gesagt, ja, okay, alles klar, machen wir. Und von da an sind noch ein paar hunderttausend Menschen ums Leben gekommen und die Mütter haben ihre Söhne verloren. Mit der Hypothek muss man erstmal rumlaufen. Jetzt hat er keine Söhne mehr und jetzt muss er irgendwie einbrechen vor den russischen Verhandlungen, denn die sind jetzt in einer weitaus besseren Position. Das weiß man auch in der westlichen Armee.
Also wörtlich wird Zelensky zitiert mit den Worten, wir haben nicht viel Zeit, weil es auf dem Schlachtfeld und unter der Zivilbevölkerung viele Verwundete und Tote gibt. Und na klar, die ukrainischen Streitkräfte sind unter Druck, denn die im Westen natürlich mit hohen Erwartungen verknüpfte letztjährige Sommeroffensive, da wollte man ja Territorien im Osten und Süden der Ukraine befreien, sind gescheitert. Und es heißt hier, seitdem herrscht auf dem Schlachtfeld entlang der 1200 Kilometer langen Front eine Art militärische Pattsituation. Großzügige Waffenlieferungen seitens der westlichen Verbündeten konnten bisher jedenfalls keinen Durchbruch erwirken.
Also eine Pattsituation ist ja wirklich eine sehr entspannte Beschreibung. Also es sieht weitaus ernster aus als Patt. Um das besser zu verstehen, muss man noch einmal wissen, dass die Ukraine eine Konstruktion ist. Ich möchte das noch einmal sagen. Und man muss ja fragen, wo ist denn eigentlich jetzt die Grenzlinie zwischen Ukraine und Russland? Ist das Ostukraine Richtung Russland oder ist das bereits Westukraine gegenüber Ostukraine, die bereits von Russland eingenommen wurde? Das ist ja erstmal ganz wichtig zu verstehen, denn diese Grenze spielt eine dauernde Rolle. Wenn man zurückgeht zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, da war die Ukraine gespalten. Der westliche Teil um Kiew hat paktiert mit Hitler, mit Banderas und so weiter, hatte also sehr, sehr starke nationalsozialistische Ambitionen, während der Osten der Ukraine, auch die heutigen Ostgebiete, damals schon im Vaterländischen Krieg gegen die Nazis unterwegs war. Das heißt, durch die Ukraine läuft ja genau diese unglaubliche Mauer zwischen diesen beiden. Deshalb sprechen die einen auch Russisch und die anderen eben halt nicht. Und dann kommen noch die vielen anderen Dinge mit dazu, wie Teile von Rumänien oder Galizien, die auch nicht zu diesem Kiewer Ukraine-Struktur, Situation eine gewisse Heimat haben, sondern die auch in separatistischen Forderungen unterwegs sind. Das ist ja dieses Durcheinander. Und das wissen natürlich auch alle Beteiligten, die sich mit Geschichte auskennen. Und da liegen auch die Ursache, warum es so kracht.
Ja, und man hat natürlich jetzt schon einige sogenannte Friedenskonferenzen anberaumt. In der Schweiz gerade, in Berlin, auch in Apulien. Und das Ganze hat ja überhaupt keinen Erfolg gehabt. Und deshalb gäbe es, das hat Selenskyj auf einer Pressekonferenz angekündigt, Vorbereitungen für einen weiteren Friedensgipfel. Wann, wo ein solches Treffen stattfinden könnte, hat er nicht gesagt. Auch zu der Frage, ob Russland an dem Gipfel teilnehmen werde, hat sich Selenskyj nicht geäußert, aber die anderen haben es getan. Zum Beispiel der ukrainische Außenminister Kuleba und der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Jermak, so eine Art graue Eminenz im ukrainischen Polit-Establishment, die haben sehr wohl angekündigt, dass noch bis Jahresende eine weitere Friedenskonferenz stattfinden werde. Mit Hilfe von Vermittlern solle dieses Mal auch der Kreml eingebunden werden. Kuleba sagt, die Idee ist, dass der nächste Gipfel das Ende des Krieges einleiten wird. Und natürlich brauchen wir die andere Seite am Verhandlungstisch. Das ist offensichtlich. Also das Blatt wendet sich, Andreas. Jetzt frage ich dich aber nochmal verzweifelt, warum rechnet denn Herr Pistorius als deutscher Verteidigungsminister 2029, exakt in diesem Jahr, mit einem Krieg, was Russland und die Ukraine angeht, wo Deutschland mit hineingezogen werden könnte?
Ja, das ist interessant. Das sehen wir jetzt spätestens, wenn Selenskyj so etwas sagt und er sagt, er weiß nicht mal, ob Russland dabei sein wird. Daran erkennt man, dass er mit Russland weder in Verhandlungen ist, noch in irgendeiner Form einen Überblick hat über das, was geopolitisch läuft, sondern er letztendlich mit den westlichen Verbündeten permanent in Kontakt ist. Und wenn man jetzt sieht, dass er da jetzt aus diesem Krieg heraus will und wir sehen, dass noch kurz vorher völkerrechtlich geächtete Splitterbomben auf Zivilbevölkerung, auf aus seiner Sicht ja ukrainische Bevölkerung geworfen wird, die ja durch Russland annektiert wurden. Das heißt, er ermordet dann ja aus seiner Logik heraus eigene Staatsbürger mit Splitterbomben, die hochgradig gefährdet sind. Und diese ganzen Zusammenhänge werden jetzt deutlich, dass er überhaupt keinen Überblick über diese Geschichten haben kann. Und die Geschichte mit der Ostfront, da geht es vor allem um die baltischen Staaten, Lettland, Estland und Litauen, wo es keine Begrenzung der konventionellen Waffen gibt. Das heißt, man kann diese Länder vollstopfen von der NATO mit Waffensystemen gegen Russland. Dieser ganze vaterländische Krieg, der da gerade wieder aufgebaut wird, diesmal von der westlichen Seite gegen Russland, hat aus meiner Sicht mit der Ukraine überhaupt nichts zu tun. Das wird ausschließlich auf die Ukraine geschoben. Es geht USA vor allem darum, eine Verbindung zwischen Russland und Zentraleuropa zu vermeiden. Einfach, weil das ein produktiver Wirtschaftsstandort sein könnte, der Amerika den Rang abläuft. Darum geht es und deshalb will man das verhindern. Diese ganzen Geschichten, die man dort hört, auch vom Militär, auch von Herrn Pistorius, halte ich für schlichte Propaganda und für eine Lüge, um einen Krieg zu rechtfertigen, die reine ökonomischen Interessen im Hintergrund haben.
Aber übrigens auch die alte und neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die scheint doch mit weiter wachsenden Kosten im Verteidigungsetat zu rechnen. Und die hat jetzt gerade angekündigt, dass die EU in den nächsten 10 Jahren mindestens 500 Milliarden Euro an Verteidigungsinvestitionen brauche. Das hat sie den Staats- und Regierungschefs der EU erklärt. Und jetzt suche man nach Wegen, um diese Finanzmittel für neue Prioritäten aufzustocken.
Naja, da ist Uschi ja nun wirklich ganz weit vorne. Wir kennen ihre Korruptionsfälle, wenn ich mir alleine angucke. Seinerzeit der Beraterskandal in Deutschland, der ist allen in Erinnerung. Da ging es mal auch darum, dass sie als übrigens Verteidigungsministerin einige 100 Millionen Euro vollkommen illegal an Beraterfirmen überwiesen hatte. Das Interessante ist, dass diese Beraterfirmen nicht einmal ein Ergebnis abgeliefert haben, was man in irgendeiner Form hätte nutzen können. Und das ist ja wirklich so das Typische, was man bei Frau von der Leyen kennt. Das ist also, Gelder zu verwursteln. Wenn wir dann weitersehen, hier zum Beispiel, als die Pandemie begann beispielsweise mit diesen ganzen Geschichten der Maskendeals und so weiter, da war sie auch ganz vorne, wenn es um Geld ausgegangen ist und irgendwelche Provisionen gegangen sind. Ja, die Pfizer-Impfstoffe, wir kennen das alle noch mit den SMS, da war sie auch ganz vorne drin. Und wir sehen auch den Green Deal, den Frau von der Leyen im Prinzip verkündet hat. Sie will sage und schreibe 1 Billion Euro für den Kampf gegen den Klimawandel ausgeben. Also wenn ich mir das angucke, diese ganzen Korruptionsfälle, das ist ja eine Karriere von Korruption, die Frau von der Leyen auch vorzuweisen hat. Und die stellt sich jetzt hin, da sind doch diese paar hundert Milliarden jetzt gar nichts mehr. Millionen.
Nein, Milliarden. 500 Milliarden. Also so viel Zeit muss sein. Und Andreas, sie ist aber offenbar ja auch nicht die Einzige, die auch gerade was Verteidigungsrüstzeug angeht, aufstocken will. Es gibt eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten, die darauf drängen, dass jetzt alle Europäer, die der NATO angehören, das schließt übrigens die neutralen Mitgliedstaaten Österreich, Irland und Malta aus, das Ausgabenziel der NATO von 2% des Bruttoinlandsprodukts erfüllen sollten. Und ich erinnere mich, das war ja auch die Zahl 2%, die Trump einst gefordert hatte. Das heißt, wenn der wieder Präsident würde von Amerika, dann würde die Diskussion wahrscheinlich nochmal an Fahrt gewinnen.
Naja, man muss einfach sehen, in diesen 2%, die auch Deutschland bringen soll, da geht es ja nicht darum, die eigene Rüstung zu produzieren, sondern auch die Besatzungsstatuten zu finanzieren. Wenn ein Land besetzt ist und beispielsweise Rammstein, wir sehen mit 38.000 Soldaten, mit riesen militärischen Gerät. Japan ist übrigens eine ähnliche Situation. Die sind ja in einer ähnlichen Lage, wo dann die amerikanischen Soldaten natürlich bezahlt werden müssen aus dem Steuersäckel des Landes, wo sie sind. Das heißt, die werden ja bezahlt von Deutschland. Und wenn man dann sieht, dass man da in diese Gelder auch noch einbauen kann, verschiedene Angriffskriege, die man ebenfalls von Deutschland finanziert, ob das Syrien ist, ob das Afghanistan ist, intern werden diese Dinge doch längst groß diskutiert. Das heißt, wir haben es hier mit einem Sodom und Gomorra zu tun und einem Durchwurstelpragmatismus. Man gibt sich gar nicht mehr richtig Mühe, das zu verschleiern.
Also diese 500 Milliarden scheinen irgendwie als Muss im Raum zu stehen, sodass sich jetzt auch andere Ideen hier breit machen, die von EU-Mitgliedstaaten und den Beamten geäußert wurden. Zum Beispiel geht es um eine Änderung der Kreditvergabepolitik der Europäischen Investitionsbank. Oder und die Verwendung der Gewinne aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Auch ein Vorschlag, private Finanzierungen durch die Kapitalmarktunion oder die Sicherstellung, dass die Kriterien der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung, also die ESG-Kriterien, mit dem Bedarf an Verteidigungsinvestitionen in Einklang gebracht werden, damit die Banken bei der Kreditvergabe weniger zurückhaltend sind.
Also was wir hier hören, ist die reinste Willkür autokratischer Staaten. Und das ist wirklich eine historische Größenordnung, die in die Geschichte wirklich eingehen muss. Wir sehen, dass man sich nicht einmal Mühe gibt, in irgendeiner Form rechtskonform zu bleiben, sondern willkürlich das durchzuboxen, was auf der Agenda steht. Und das ist, und das dürfen wir nicht vergessen, alles zulasten von Steuerzahlern. Es gibt nur eine einzige Quelle, die ein Staat hat. Das sind Steuerzahler. Übrigens auch, was von den Philanthropen kommt, ist letztendlich abgegriffen durch Gesetzesänderungen, die zustande kamen durch diese Philanthropen und damit auch wieder Steuerzahler ausgenommen hat und das Geld dann zu den Philanthropen rübergeflossen ist. Es gibt keine anderen Gelder, die fließen auf diesem Sektor.
Mal ganz abgesehen von den interessanten Informationen möchte ich dieses Philanthropen in Anführung gesetzt wissen. Stimmt. Denn Sie selber haben sich ja so ernannt als Philanthropen, also als Menschenfreunde. Und ich würde vielleicht sogar vorschlagen, es eher in Misanthropen umzuwandeln. Denn das, was da an politischen Unterstützungen kommt und Vorschlägen und Zielen, das ist alles andere als menschenfreundlich. Ja, Andreas, die Unterstützung für die Ukraine sprengt ja auch den deutschen Bundeshaushalt und es drohen massive Kürzungen für die Bevölkerung. Du hast es gerade ausgeführt, der Steuerzahler blecht. Oder man könnte ja auch fragen, ob die Ampel etwa die Bismarck-Lösung wählen könnte. Das ist eine Frage, die die Berliner Zeitung in einem Artikel gestellt hat und die lässt einen ja aufhorchen. Du verfolgst ja mit deinen Informationsträgern die Lage, somit auch die geldpolitische. Was meint man denn mit dieser Bismarck-Lösung?
Gut, da müssen wir, und das wird dir natürlich wieder gefallen, zurückgehen in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als man mit Hilfe von einem Privatbankenkonsortium Kriegsanleihen dann im Markt platzierte. Aber kommen wir vielleicht eventuell doch erst einmal auf die aktuelle Zeit zurück, das ist wohl besser, dann wird es wohl verständlicher, was abläuft. Wir müssen erkennen, dass die Bundesregierung der größte Finanzier der Kriegsvorbereitungen für einen dritten Weltkrieg in Europa ist. Und dabei eskaliert der ja jetzt schon verfassungsrechtlich kritische, vielleicht sogar schon verbotene Bundeshaushalt. Also so zumindest ist meine Einschätzung erst einmal.
Ja, und Zelensky, der hat ja vom Westen, ich finde schon ziemlich selbstbewusst, im Rahmen der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin ja praktisch unbegrenzte Mittel gefordert und Deutschland hat die überhaupt nicht.
Naja, da hatten wir gerade drüber gesprochen, als Boris Johnson 2022 damals im März die fast abgeschlossenen Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei unterbunden hat, beziehungsweise verhindert, wodurch durch diesen Akt des Westens hunderttausende junge Menschen dann in den sicheren Tod geschickt wurden. Und da fühlt sich die Ukraine natürlich über den Tisch gezogen und fordert natürlich auch mit Selbstbewusstsein. Es ist zu vermuten, dass Johnson damals bei seinen rücksichtslosen Kriegsaktivitäten die gesamte angelsächsische Achse im Rücken hatte und Zelensky alles Mögliche versprochen hatte auch damals. Das Spiel ist dann ja immer nach dem gleichen Muster. Man inszeniert Kriege mit dramatischen Schicksalen und großen Rüstungsindustrieerfolgen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und dann ist am Ende immer Deutschland irgendwie schuld. Und diese Methode zieht sich in Europa ja wie ein roter Faden durch die Geschichte.
Lass uns mal zum aktuellen Haushalt kommen. Der Haushaltsstreit in der Ampel eskaliert. Da ist keiner mehr dem anderen grün. Und eigentlich wollte die Bundesregierung am 3. Juli, also übermorgen, den Etatplan 2025 vorlegen, aber das Datum ist nicht zu halten. Der Streit ist viel zu groß in der Koalition, denn der Staat muss einen fiskalpolitischen Spagat vollführen. Deutschland legt ein massives Rüstungsprogramm auf und ist Europas größter Finanzier der Ukraine. Das hast du ja auch schon gesagt. Und im laufenden Haushalt stellt der Staat allein 72 Milliarden Euro für das Militär zur Verfügung. Aber das Geld über Kredite zu finanzieren ist keine Option, weil die Schuldenbremse die Neuverschuldung erheblich einschränkt. Und sowohl Bundeskanzler als auch Finanzminister, die beiden sind sich einig, der Bund muss mit dem vorhandenen Geld auskommen.
Naja, es ist natürlich ganz klar, dass der Ukraine-Krieg für Deutschland keine Notsituation darstellt. Und somit scheitert natürlich eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse, wenn man es vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt durchsetzen wollte. Soweit geht nicht einmal die bekannte Willkür, die vorhandene in den deutschen Gerichten, dass sie das dann durchsetzen würden.
Man hatte ja versucht, die Schuldenbremse für die Kriegsrüstung auszusetzen mit der Begründung einer unvorhergesehenen Notsituation. Wohlgemerkt 2 Jahre nach dem Februar 2022, den die NATO ja als Kriegsbeginn bezeichnet. Es wäre ja dann eine andere Lage, nur dann, so schreibt auch die Berliner Zeitung, wenn Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt werden würde und den Austritt aus der NATO erklärt, hat er ja vor, dann könnte man mit einer Notlage argumentieren. Aber ob das passiert, das wissen wir ja noch nicht.
Naja, die Frage wäre natürlich auch, wie unter diesen Umständen die Mehrausgaben für das Militär überhaupt finanziert werden sollen. Also zumal die deutsche Bevölkerung ja auch zu großen Teilen der Meinung ist, man müsse bei der sogenannten Unterstützungsaufrüstung der Ukraine sparen und nicht bei den deutschen Bürgern. Die Meinung der Menschen auf den Straßen ist ja eine ganz andere als das, was uns die Mainstream-Medien versuchen zu verkaufen.
Ja, bislang sieht es ja so aus, dass die Bundesregierung mit den bestehenden Einnahmen seriös haushalten wolle. Was ja eine neue Erfahrung wäre nach den letzten Jahren der, ehrlich gesagt, völlig unkontrollierten Schuldenorgie für viele unsinnige Maßnahmen. Entwicklungshilfen in anderen Ländern, Radwege in Peru, Klimawahnfinanzierung. Jetzt müssen offenbar Kürzungen an Sozialleistungen und wichtige Investitionen vorgenommen werden. Denken wir an die aktuellen Kürzungen bei den Restaurierungen von maroden Autobahnen. Hat ja Herr Wissmann, der Verkehrsminister, gesagt, nö, also das machen wir nicht. Stattdessen will man lieber in zerstörerische Waffen investieren. Und findest du nicht, dass das schon ein ziemlich bizarres Bild ist? Die Erneuerung der Infrastruktur steht im Wettbewerb zu Bomben zur Zerstörung der Infrastruktur. Und am Ende gewinnt die Zerstörungsarchitektur. Da sieht man mal, wie krank das alles ist.
Ja, genau so ist es. Und ausgerechnet die ehemals friedensbewegten Parteien, SPD, Grüne und so weiter, die nie müde wurden, in ihrer Heuchelei, wie wir heute erkennen müssen, zu fordern, dass von Deutschland nie wieder ein Krieg ausgehen darf. Ausgerechnet da wird momentan die größte Kriegshetzerei betrieben. Dass jetzt in Ostdeutschland zum Beispiel Bahnstrecken gestrichen werden, das könnte ein bitterer Vorgeschmack sein, um Geld für die todbringenden Waffen einzusparen.
Ja, Deutschland hatte sich ja verpflichtet, das NATO-Ziel zu erfüllen und 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstungsvorhaben auszugeben. Auf den Haushalt kommen dadurch erhebliche Belastungen zu. Wenn die aufgelegten 100 Milliarden Sonderschulden, die man perfide als Sondervermögen bezeichnet, für Kriegsgerät verschleudert wurden, bedeutet das, dass wir über Mehrausgaben des Bundes in Höhe von 50 Milliarden jährlich sprechen.
Ja, das klingt schon immer wenig, 50 Milliarden, wenn wir vorher 500 Milliarden gehört haben. Das sind 50.000 mal 1 Million Mehrkosten im Jahr an Rüstung in Deutschland. Man fragt sich, wie krank das alles noch ist. Einen aktuellen Vorschlag hat ja nun der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, der heißt Achim Post, eingebracht. Also ein Funktionär, der noch unterhalb von Frau Esken steht, die sich ja als Chefin der SPD nur noch blamiert, sobald sie etwas absondert. Das ist ja auch so eine dramatische Geschichte, unter ihr arbeiten zu müssen. Aber okay, es geht jetzt darum, auf das Vermögen der deutschen Bürger zuzugreifen, speziell auf die deutschen Sparbücher. Man argumentiert hier mit derselben Scheinheiligkeit, wie man es von der Ampel durchweg kennt. Man will den Sparern der Bank ein Angebot machen, die Geld bei der Bank liegen haben, Sparbücher, das Sicherheit und Rendite verbindet. Das will der Staat jetzt machen. Sicherheit und Rendite für die Bürger. Also bei diesen Worten von einem Politiker, da sollten immer die Alarmglocken läuten. Das ist wie wenn einer sagt, der Staat gibt da einen staatlichen Zuschuss, wenn du das und das investiert. Dann immer ganz vorsichtig, ganz groß die Ohren auf, da ist irgendetwas im Pfeffer. Man will also einen höheren Zinssatz bieten, als die Bürger bekommen, wenn sie dann überhaupt Zinsen bekommen auf so einem Sparbuch. Und dann das Sparvermögen der Deutschen in die Kriegsrüstung stecken. Dann argumentiert man als Sicherheitsvehikel mit einem abgesicherten Staatsfonds, den der Staat ja wieder auflegt, der den Erhalt der Sparvermögen für die Bürger dann garantieren soll. Wohlgemerkt von einem Staat, der faktisch pleite ist, wie wir in diesem Gespräch hier alleine schon sehen.
Also das heißt, der Staat würde mit diesen Vorgängen ja einer Neuverschuldung entkommen. Das sind ja durchschaubare Tricks, mit denen da manipuliert wird. Die erhöhten Zinsen, die der Staat dann den Sparern verspricht, müssen aber auch irgendwo finanziert werden. Also lass mich raten, dann werden die Steuern wieder erhöht, oder?
Ja, exakt. Der eigentliche Skandal ist aus meiner Sicht, dass die marode Regierung gar kein Interesse mehr hat, nicht einmal mehr vorgibt, überhaupt einen seriösen Haushalt vorzulegen. Die haben so richtig aufgegeben. Das muss man einfach so blind erkennen. Es wird letztlich alles aus den Taschen der Bürger gezogen, die als Einzige als Leistungsträger existieren. Die reden also über das Geld der Bürger, die jeden Tag arbeiten gehen. Nicht die Konzerne, sondern der Bürger. Und die zumindest moralisch und ethisch maroden Massenmedien, die dienen noch als Steigbügelhalter oder als Vernebelungsmaschinen genau für diese Machenschaften.
Tja, das muss auch jeder selber verantworten, der daran mitstrickt, wie du vorhin schon gesagt hast. Sag mal, die SPD sieht ja offenbar noch eine andere Möglichkeit, nämlich einen speziellen Investitionsfonds für die Aufrüstung aufzulegen, also eine Art Kriegsanleihe zu vermarkten dann. Das würde ja auch wieder über Steuern finanziert. Denn private Sparer würden eine Ukraine-Anleihe vermutlich nur dann zeichnen, wenn sie mit hohen Zinsen versehen wird. Das könnte nur der deutsche Staat garantieren. Also wieder mit Steuergeldern der Bürger, die man dafür erhöhen müsste.
Also jeder Historiker aus der Wirtschaft, der weiß, dass kurze heiße Kriege, wie jetzt im Moment Ukraine, einen plötzlichen Anstieg der Staatsausgaben erfordern. Das beschreibt auch die Berliner Zeitung übrigens sehr klar in ihrem Artikel, den du hier angesprochen hattest. Sollen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld erzwungen werden und werden Nationen von einem Aggressor überrascht, dann werden Kriege durch zusätzliche Kredite finanziert. Und das 100 Milliarden Sondervermögen, was wir ja kennen, war ja genau so eine schnelle Reaktion auf den Ausbruch dieses Ukraine-Krieges. Dagegen lang anhaltende Kriege, wie wir es in der Zeit hatten nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Auflösung der Sowjetunion, die erfordern dagegen anhaltende erhöhte Verteidigungsausgaben, die dann durch Steuern und Sozialkürzungen gegenfinanziert werden. Das kann man hervorragend nachanalysieren.
Andreas, der Erste und Zweite Weltkrieg, die wurden größtenteils durch Schulden finanziert. Und während der langen Jahrzehnte des Kalten Krieges hat der Westen seine Verteidigungsausgaben dagegen durch höhere Steuern finanziert. Jetzt vor allem aber auch für den Wiederaufbau der Ukraine werden astronomische Summen benötigt. Wenn man diese ernsthaft erreichen möchte, wird es doch dafür keine andere Möglichkeit geben, als mit explodierenden Schulden zu arbeiten.
Ja, also das ist tatsächlich so. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, jetzt muss ich mal ganz kurz hier sehen. So, also jetzt muss ich hier gerade mal, ich bin hier gerade durcheinander gekommen hier mit meinem Rechner. So ist es, aber jetzt Kommen wir noch mal zu dem Bismarck-Modell, welches wir schon angesprochen haben. Deutschland rüstet ja nicht zum ersten Mal auf. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich der Staat einer kreativen Buchführung jetzt bemächtigt, um seine Rüstungsziele zu verwirklichen. Schon Reichskanzler Otto von Bismarck war es, der vom preußischen Landtag damals dem untersagt wurde, die Kriegsfinanzierung voranzutreiben. Aber Bismarck erhielt dann doch im Jahre 1866, also noch vor der offiziellen Ausrufung des Kaiserreichs, von einem Zusammenschluss privater Berliner Banken echte Schützenhilfe.
Du meinst damit, dass diese Banken dem preußischen Staat geholfen haben, Staatsanleihen aufzulegen und im Markt zu platzieren? Also was heute gängige Praxis der staatlichen Schuldenausgabe ist, hat im Preußen-Konsortium seinen Ursprung und man lernt einfach nichts daraus?
Richtig, und so könnte man auch heute wieder eine Kriegsanleihe auflegen. Man darf nicht vergessen, dass die Banken auf der einen Seite Schulden an den Staat vergeben, die durch die Steuerzahler gesichert sind. Das ist eine hohe Sicherheit für die Banken. Auf der anderen Seite befinden sich in diesen Bankerkreisen natürlich auch viele Investoren, die gleichzeitig in die Rüstungsindustrie investieren und somit doppelt abkassieren. Es geht also nur um Geld. Und am Ende thront über allem eine kleine Elite, die Supermilliardäre, die alle Strippen ziehen und mit ihren Ministerien, die man NGOs nennt, quasi ständig neue Kriege, Pandemien oder Klimakatastrophen anzetteln.
Ja, das scheint ja dann das Programm der heutigen Zeit zu sein. Und wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, Andreas, müsste ja jeder Bürger denken, also wenn die so viele Schulden machen können, dann kann ich das auch.
Nee, geht nicht. Ohne Sicherheiten geht das nicht. Die Sicherheit kann nur der Bürger selbst bieten, im Kollektiv mit den Steuern. Deshalb heißen die Bürger ja offenbar auch Bürger, damit sie bürgen.
Ja. Ich möchte noch eine Meldung von letzter Woche aufgreifen, kommt übrigens auch von der Berliner Zeitung und die kommt aus Kenia. Da haben Hunderttausende Menschen gegen ein Gesetz demonstriert, das unter anderem eine Steuerreform vorsieht. Und bei diesen Protesten, da ging es hoch her, da sind 22 Menschen getötet worden, viele sind verletzt worden. Diese Proteste haben zum Erfolg geführt, denn Kenias Präsident William Ruto hat das Vorhaben zurückgenommen. Angesichts des breiten Widerstands in der Bevölkerung werde er den entsprechenden Gesetzentwurf nicht unterzeichnen. Dieser solle zurückgezogen werden, hat er bei einer Pressekonferenz letzten Mittwoch gesagt. Er sagt, das Volk hat gesprochen. Ist das eine Reaktion, Andreas, die in der westlichen Welt noch denkbar wäre?
Nein, definitiv nicht im Moment, aber es wird wieder denkbar werden, wenn diese westliche Welt sich so langsam wieder besinnen muss, dass das Spiel tatsächlich auch dieser Unehrlichkeit, dieser Willkür nicht auf Dauer durchzuführen ist. Und in Kenia oder auch überhaupt in afrikanischen Staaten ist man natürlich weitaus sensibler und dort sind natürlich auch andere Machthebel. Da ist China zum Beispiel, da sind dann eben Russland oder auch andere Staaten, zu den BRICS-Staaten gehörende, die natürlich mittlerweile ein ganz anderes, sensibles Denken über die Gesamtsituation auch hervorgebracht haben. Und aus diesem Grunde kann da eben halt nicht alles so gemacht werden wie bei uns. Aber auch bei uns sind die Tage gezählt. Die Frage ist, also bis das System kippt, die Frage ist noch, wie viel Schaden muss noch verursacht werden? Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form noch umkehrbar ist, aber die Frage ist die Mächtigkeit des Aufpralls.
Ja, und in Kenia war es eben auch der Umstand, dass die Menschen dort jetzt schon unter sehr hohen Lebenshaltungskosten leiden und die Regierung halt weitere Steuererhöhungen angekündigt hatte, als Begründung die hohen Staatsschulden angeführt und die haben auf die Notwendigkeit verwiesen, dem Staat neuen Handlungsspielraum zu verschaffen. Eigentlich schon ein ähnliches Bild, ne, wie von den Ampelmännchen.
Naja, klar. Also nun muss man dazu sagen, dass sich die Ampel offenbar für die Menschen überhaupt nicht interessiert und die davor übrigens unter Frau Merkel genauso wenig. Also wenn ich lese ab und zu immer wieder, dass die CDU als Oppositionspartei genannt wird. Die CDU ist alles, aber keine Oppositionspartei. Sie gehört direkt mit in die Ampelstruktur rein. Es gibt zurzeit nur zwei Oppositionsparteien, wobei bei Sarah Wagenknecht ich mich auch manchmal frage, warum wird sie eigentlich so hofiert auch? Warum gibt es Sendungen in den öffentlich-rechtlichen Medien, wo da, ich sage mal, Magazine, wo Reportagen gemacht werden, wo sie einfach gut dargestellt wird. Das wäre bei der AfD niemals möglich. Und spätestens bei diesen genauen Beobachtungen stellt man fest, wer ist wirklich Opposition und wer könnte auch Scheinopposition sein, die selbst vom System inszeniert wurde.
Ja, ganz zum Schluss dieser Sendung wollen wir noch über Frankreich sprechen. Da hatte Herr Macron ja bei der Europaparlamentswahl wahrscheinlich aus dem Affekt heraus Neuwahlen angekündigt. Er ist dafür in den vergangenen Wochen geschlachtet worden. Und diese Neuwahlen haben gestern begonnen und gehen am 7. Juli weiter. Und es ist eine Riesenklatsche für ihn gewesen, weil die Rechten, das Rassemblement National um Marine Le Pen, die hat den ersten Wahlgang der Parlamentswahl in Frankreich klar gewonnen. Und es sieht für ihn gar nicht gut aus. Also die RN, das Rassemblement National, die sind mit 33%, ich glaube sogar 34 heißt es inzwischen, stärkste Kraft geworden. Dann gibt es ein neu gegründetes Linksbündnis, Nouveau Front Populaire. Die bestehen aus Sozialisten, aus Grünen, aus der Linkspartei und den Kommunisten. Die haben sich da mal schnell zusammengerauft, damit sie eine Gegenwehr bieten können. Die haben zwischen 28% und 29% bekommen, sind auf Platz 2. Und das Mittellager Ensemble von Herrn Macron, ja, das bei der Wahl unter dem Namen Ensemble auch antrat, kam lediglich auf 20% bis 22% der Stimmen. Und jetzt ist dann natürlich totale Panik ausgebrochen und man will einen Sieg der Rechten verhindern. Wie gesagt, nächstes Wochenende geht's weiter. Und deswegen hat sich jetzt das Linksbündnis und das Mittellager von Macron zusammengeschmiedet zu einer Art Anti-RN-Allianz. Und sie wollen in den Stichwahlen am 7. Juli in den Wahlkreisen, in denen sie nur den dritten Platz belegt haben, zugunsten des jeweils stärksten Kandidaten sich gegen Frau Le Pen zusammenschließen.
Naja, von den jetzigen Machtstrukturen der linken Szene hat man natürlich Angst, dass jetzt, wenn demokratische Strukturen eingeführt werden wieder, dass sie dann letztendlich auch dafür gerade stehen müssen, eventuell auch strafrechtlich. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Welt steht ja auf dem Kopf. Die eigentlichen demokratischen Bestrebungen finden wir im rechten Lager und nicht mehr im linken Lager. Da finden wir ja nur noch den Autokratismus. Und das Ding könnte jetzt hochgehen. Wenn ich sehe auf der anderen Seite, dass zum Beispiel Herr Orban jetzt sich mit Herrn Kickl von der FPÖ in Österreich auch zusammentut und dort ein rechtes Bündnis schließt. Das heißt, die Menschen haben schlicht und ergreifend die Nase bis Anschlag voll von linksextremen Ideologen, von Sozialisten, ob sie national sind oder international. Es sind eben halt Sozialisten und das will man nicht wieder. Wir haben gerade in Deutschland eine große Geschichte mit dem Nationalsozialismus und dem Sozialismus der DDR gemacht. Und das wollen sie nicht wieder. Egal, auch wenn man versucht, das Ganze auf den Kopf zu stellen.
Ja, wir werden auch da natürlich dranbleiben. Denn wenn Frau Le Pen mit ihrer rechtskonservativen Partei tatsächlich dort in die Regierung treten würde, würde das einiges für die deutsch-französischen Beziehungen bedeuten, von der bisher gemeinsamen Energiepolitik zu schweigen. Das wird spannend werden. Andreas, wir sind am Ende. Ich sehe aber gerade noch eine Meldung, die dich sehr traurig machen wird. Ich bin jetzt auch schon ganz durcheinander. Und zwar veröffentlicht von der Bild-Zeitung, Überschrift SPD-Meuterei gegen Esken. Der eigene Verband will die SPD-Chefin Saskia Esken aus dem Bundestag werfen, weil sie will ein viertes Mal für den Bundestag kandidieren. Aber jetzt regt sich Widerstand sogar in ihrem Heimatwahlkreis Calw in Baden-Württemberg. Und das wäre doch schade, wenn sie da raus wäre.
Ich denke mal, das ist auch vorgeschoben, dass sie dann nochmal verlängern will. Aber das Problem ist ganz einfach, dass natürlich jeder SPD-Wähler oder auch SPD-Parteimitglied, dass die jetzt mittlerweile das Problem haben, sich zu schämen. Das, was sie bei Markus Lanz abgeliefert hat, ist wirklich legendär. Und man muss es sich einfach nochmal ansehen, dann weiß man, mit wem man zu tun hat. Und solche Leute gehören genau wie auch Frau Baerbock und so weiter eben halt dringend in den Fokus, um genau zu überprüft zu werden und notfalls zu entsorgen. Das kann ja nicht sein.
Ja, und das war's, Andreas. Ich bin froh, dass du wieder da bist, dass wir hier gemeinsam im Studio sitzen können und diese Sendung hier produzieren. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart und heute gibt es natürlich ein Abendgebet, wie immer.
Ja, wir freuen uns auf Mittwoch, da hören wir uns wieder. Alles Liebe.